Themen, die Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1.
Willkommen zu der Sendung. Heute reden wir über die Namen. Thomas Tuchel, der FC Bayern-Coach, muss den Verein im Sommer verlassen. Alexei Nawalny, der Tod vom Kreml-Kritiker, schockiert die Welt. Und Pierin Vinzenz, das Obergericht, hebt das Urteil gegen Ex-Raiffeisen-Chef auf. So eine von diesen Meldungen war, und ich dachte, ich habe nicht richtig gelesen und habe es noch eins anschauen müssen. Ist ja unglaublich, nach dieser riesen Geschichte, die uns tagelang, wochenlang beschäftigt hat, plötzlich wird das Urteil gegen Vinzenz aufgehoben.
Ja, das Interessante ist, bei dem Fall Vinzenz, ein Jahr später war der Fall CS viel grösser, aber schlussendlich ist der Vinzenz ja, jetzt bestraft worden, das ist jetzt aufgehoben worden und die anderen sind irgendwie, ist nichts passiert.
Also, es hat nur Klammer. Mehr, es hat beim Vinzenz genau. Ein bisschen mehr Sex-Ding gehabt. Das es ist natürlich immer etwas, was ein bisschen grösser wird. Oder kann ja jeder mitreden.
Es hat ein bisschen mehr Sex-Appeal drin gehabt. Und vor allem kann man die Location, sind ja gerade in unmittelbarer Nähe vom Volkshaus, kann man ja Deko anschauen. Nein, aber jetzt, natürlich, das ist peinlich. Ich muss jetzt sagen, es ist nicht materiell aufgehoben worden, es ist formell aufgehoben worden. Also,
aufschnaufen kann der Vinzenz nicht.
Oder? Ja, aber er kann natürlich sagen, es ist ein positiver Zwischenhalt. Es ist zurückgewiesen worden. Muss ich das mal vorstellen, oder? Das Obergericht sagt, die Anklageschrift sei viel zu dick, oder? Die müsse viel präziser sein, weniger geschwätzig und so. Ich habe mir vorgestellt, hätte das irgendein Bezirksgericht nicht auch schon müssen merken. Auf jeden Fall kostet ja, das natürlich Millionen von Franken. Und jetzt kommt noch etwas anderes. Der Lorenz Erni, der war ja eigentlich der Strafverteidiger von Vinzenz. Das ist der beste Strafverteidiger in der Schweiz. Ich habe das erst mal gesehen, vor 30 Jahren, beim Fall Raphael Huber, hat er dort einen von den Anklagten verteidigt. Man hat immer gesagt, also schon George Clooney-mässig ist der hergekommen, hat alle grossen Mandate gehabt. Und dann hat man gesagt, beim Fall Vinzenz, das ist seine erste grosse Niederlage. Und jetzt, eben, man sieht sich immer zweimal gut. Im Leben, hat er eigentlich nochmal, alle mit seinen Anwaltskollegen, hat er nochmal das Resultat angebracht.
Gut, du brauchst jetzt natürlich zu fest wieder einen Held, Matthias. Wahrscheinlich ist es eben gar nicht so eine Heldentat. Wahrscheinlich hat auch das Bezirksgericht, das du jetzt ein bisschen hast angegriffen hast, wahrscheinlich einfach müssen pressieren wegen Verjährung. Da hat es ja verschiedene Geschichten gehabt, wo Verjährung droht hat. Und die haben wahrscheinlich einfach vorwärts machen, dass die Verjährung nicht greift, oder? Dass man den Fall möglichst breit kann abschliessen kann.
Ja, und der Fall ist natürlich komplex. Ich bin einmal losgegangen. Es ist kompliziert und alles. Man muss auch sehr viel Fachwissen haben. Es hat viele Anklagte, es ist alle die Strukturen und so. Aber es ist natürlich gleich eine Leistung von einem Anwalt oder von dem Anwaltskollektiv, dass sie es das bei der nächsten Instanz durchbringen. Mit dem hat ja niemand gerechnet. Man hat dann gemeint, inhaltlich werde ich die ganze Sache angegriffen. Aber dass jetzt das formell passiert ist, da muss ich jetzt ehrlich sagen, mit dem hat jetzt wirklich niemand gerechnet. Und der Lukas Hessig, der ja eigentlich der ganze Vinzenz-Fall ins Rollen gebracht hat, hat ja geschrieben, zurück wieder auf Feld 1. Oder? Und das ist jetzt der Fall. Also man kann sich vorstellen, das ganze Prozedere fängt jetzt wieder von Neuem an. Und es ist eine Geschichte irgendwie weit vor Corona, wo da wieder aufgerollt wird. Das hat natürlich dann schon etwas Komisches, wenn das wieder passiert, vielleicht in 3-4 Jahren.
Und man fragt sich langsam aber sicher, ohne genau Kenntnis zu haben von der Materie, was ist mit der Staatsanwaltschaft los? Es ist nicht der erste Fall, der ganz gross aufgeblasen wird und am Schluss dann irgendetwas, entweder bleibt nichts hängen oder es wird neu aufgerollt oder eben es wird aufgehoben. Also ich meine, das ist schon irgendein eigenartig. Das sind ja absolute Profis, die müssten doch auch langsam wissen, wenn, wie, was.
Ja, das sind natürlich alles Juristen. Es sind natürlich auch immer Eitelkeiten, die eine Rolle spielen. Oder? Der Staatsanwalt hat natürlich, wie du gesagt hast, personifiziert ist das natürlich. Er hat will der Sieger sein von diesem Duell, oder? Und ja, man hat das durchdrücken. Ich meine, die Verjährungsfrage wird jetzt noch ganz interessant werden, oder? Ob dann in einer zweiten Welle, wo das nochmal aufgeholt wird, ob dann bestimmte Vorwürfe plötzlich verjährt sind und nicht mehr können behandelt werden. Aber auf die andere Seite muss ich immer sagen, so Sachen sprechen ja eigentlich für unser Justizsystem. Also, das heisst, man kann die nächste Instanz, wird wieder ein Urteil aufgehoben, wird nochmal hinterfragt und das ist doch eigentlich gut, dass das auch passiert. Ich finde das die beste Werbung für die Juristerei und das System, das wir haben, wenn eben so Sachen aufgehoben werden.
Sehe ich total anders, Matthias. Im Gegenteil, ich habe mich gefragt, würde das Hans Müller auch passieren, dass sich irgendjemand so einsetzt für den und nachher irgendwie ein Urteil aufgehoben wird und der Fall neu aufgerollt wird? Oder ist es einfach jetzt Pierre in Vinzenz, wo halt ein bisschen Glamour hat, wo halt vielleicht gut vernetzt ist, wo halt irgendwie die Öffentlichkeit wirksam ist, die ganze Sache.
Wo gute Anwälte hat, oder?
Ja, und für die Anwälte ist natürlich so eine Prestige-Geschichte, oder? Man kann mal wieder gratis Werbung machen, wenn man es gut macht, schlussendlich. Also ist denn da wirklich jeder vor dem Gesetz genau gleich, oder haben wir da jetzt wieder einen Fall vor einer Staatsanwaltschaft, die, sorry, geschlampet hat, nicht einen guten Job gemacht hat? Und was wäre, wenn es nicht Pierre in Vinzenz wäre?
Ja, ich glaube, da hast du recht. Ich meine, das Recht ist nicht für alle gleich. Und der, der mehr Geld hat...
Und das finde ich schockierend. Ja. Und darum finde ich überhaupt nicht, dass ein gutes Zeichen für unser Justizsystem.
Aber trotzdem, es ist jetzt ein Fall gewesen, wo jetzt etwas korrigiert wird. Sprich, für das Justizsystem mit Einschränkung, da gebe ich dir recht. Ich meine, man muss einfach das Geld haben, um so einen Prozess durchzuziehen. Und das ist natürlich sehr, sehr teuer. Der Hans Müller, der ein normales Einkommen hat, kann das gar nicht. Oder? Und der scheitert schon vorne, da muss man ganz klar sehen. Oder? Der kommt auch gar keinen Strafverteidiger rüber, der kommt irgendwie einen Notverteidiger rüber oder einen amtlichen Verteidiger rüber, der sich für ihn einsetzt, so halb, lustlos oder lustvoll. Also, das stimmt natürlich schon. Recht ist immer etwas sehr Subjektives. Aber trotz allem finde ich jetzt gleich, dass der Fall nochmal vor die Schranke kommt, spricht es nicht unbedingt gegen unser System, sondern eher für unser System. Es gibt gleich Möglichkeiten, man kann rekurrieren, man kann nochmal die ganze Sache durchbehandeln. Und das muss ja in einem durchlässigen System in einer Demokratie möglich sein, oder? Aber wie gesagt, der normale Bürger, der normale Sterbliche hat natürlich die Möglichkeit nicht. Auf die andere Seite muss man sagen, der Vinzenz ist natürlich auch vorverurteilt worden. Und das wäre vielleicht der Hans Müller eben nicht, wenn ihn niemand kennt hat, oder? Im Vinzenz hat man ja im Vorfeld alle Schlötterlinge, alle Geschichten angedichtet gehabt, die vielleicht gar nicht so passiert sind. Und der ist eigentlich...
Oder einfach auch nicht relevant, ja, sein, moralisch, genau, unschön sein, ja, aber nicht strafrechtlich.
Klar. Es ist natürlich Hollywood gewesen, wo dort vor dem Volkshaus, also dort hat der Prozess stattgefunden, wo ein bisschen Hollywood gewesen, wie es eben einfach personifiziert war. Und der Vinzenz ist natürlich der berühmteste Banker gewesen.
Ja, es redet ja jeder im Volk redet über die Spesenabrechnung mit Rotlichtbeträgen und niemand redet über irgendwelche Veruntreuungen oder über Firmen, die man reingenommen hat. Oder,
da ist ja niemand rausgekommen.
Da kommt ja niemand raus, genau. Das ist eine Tragik vom Ganzen.
Genau. Eben, der Sexappeal hat eine große Rolle gespielt. Man kann ja die Etablissements anschauen. Und der grosse Vinzenz, der in allen Sendungen auftreten ist im Fernsehen, der Superstar, der Winkelried gegen die grossen Banker, plötzlich fällt er so tief, oder? Das ist ja Sex and Crime in bester Manier.
Also, schauen wir, wie es weitergeht. Für alle Beteiligten eher unangenehm. Für uns wird es ein weiteres Spektakel geben. Dann Alexei Nawalny, der Tod vom Kreml-Kritiker, schockiert die Welt. Man hat gewusst, dass das nicht gut endet. Man hat es geahnt irgendwie, dass es dann auch plötzlich gleich so schnell gegangen ist. Das hat ihn doch erstaunt.
Ja, man hat eigentlich immer das Prinzip Hoffnung gehabt. Er ist ja nochmal zurückgegangen, glaube ich, 2018. Und alle haben doch gedacht, warum macht
aber
er das?
Denke ich das.
Warum macht er das? Er hat vielleicht gedacht, dass er fast einen Status, einen Heldenstatus hat, dass er unberührbar ist.
Aber hast du das Gefühl? Ich meine, einer, der das System doch kennt. Also er weiß, einer da nicht naiv dahinter ist gegangen in dem Ganzen, sondern die Materie kennt hat, ist doch das der Nawalny gewesen.
Ja.
Also wird vergiftet, nachweislich. In Deutschland hat man ja das dann herausgefunden und da publiziert und geht trotzdem wieder zurück. Ich meine, wird am Flughafen verhaftet und ist dann schlussendlich da in dem Polarfuchs, wie das Gefängnis heisst, wo offenbar die Gefangenen immer frieren. Also denen werden nur so viele Kleider gegeben, dass es noch knapp zu überleben garantiert ist. Aber die permanent, also richtig widerwärtig, wie dort mit den Gefangenen umgegangen ist. Also das ist er sich doch bewusst gewesen.
Ja, vielleicht hat man ihm Zusagen gegeben und er hat das geglaubt, oder? Das Prinzip Hoffnung, ich weiß es nicht. Das hat ja eigentlich die Welt überrascht. Aber dort war eigentlich sogar eine Überraschung gewesen und hat die Brutalität von dem System gezeigt, dass er schon am Flughafen verhaftet worden ist. Also man hat ihm nicht einmal eine Gnadefrist gegeben von 4-5 Wochen, sondern er ist gerade verhaftet worden und das zeigt ja die Brutalität von Putin. Dem ist eigentlich gleich, was der Rest von der Welt über ihn denkt, oder? Und er hat ja, glaube ich, auch nie eine Stellung genommen zu deren Ermordung oder zu dem Topf.
Du musst nicht mal mehr gute Begründung haben. Du kannst den Leichnam irgendwie 14 Tage behalten, für das, bis da das Gift oder was auch immer ganz draus ist, bis man nicht mehr kann nachher.
Also es ist
immer
gleich.
Machen,
es ist immer gleich, oder?
Ja. In so einem Regime.
Ja. Ich habe noch interessant gefunden, es ist genau 50 Jahre, nachdem der Solzhenitsyn nach Zürich gekommen ist. Das ist ja eigentlich der erste grosse Autor gewesen, Nobelpreisträger, der eigentlich über die Schrecken beim Archipel Gulag in den Gefangenenlager geschrieben hat. Er hat dann vom damaligen Stadtpräsident Widmer hat er Asyl bekommen in Zürich, hat da gewohnt, hat geschrieben, ist dann nach 2 Jahren dann wieder gegangen. Irgendwie manchmal die zeitlichen Überschneidungen, die sind dann schon noch faszinierend, oder? Und es hat sich gezeigt, also 50 Jahre nach diesen Schriften von Solzhenitsyn, ich habe das Buch dann einmal gelesen, Archipel Gulag, grauenhaftes Buch, hat sich scheinbar in dem Russland nichts geändert.
Wie weiter?
Ja, höchstwahrscheinlich, wenn man jetzt an Zeitungen liest, oder? Ich meine, die Leute, die jetzt Blumen niederlegen,
Es wird gar nicht passieren.
Muss ich mir mal vorstellen. Ich meine, Leute legen Blumen nieder für den Nawalny in Moskau und möchten nachher an die ukrainische Front. Das ist der Rachezug von den Russen. Und das ist natürlich schon grauenhaft. Das können wir uns gar nicht vorstellen.
Thomas Tuchel, zum Schluss, der Coach vom FC Bayern München, muss den Verein im Sommer verlassen. Man hat sich wieder mal gemeinsam auf den Weg geeinigt. Das ist eine unglückliche Geschichte. Von Anfang an hat es nie so richtig funktioniert, hat man das Gefühl gehabt. Und jetzt sieht es so aus, dass der FC Bayern München, muss man sich vorstellen, der ist ja nicht in der Mitte der Tabelle oder kämpft nicht gegen Abstieg. Nein, ist irgendwie Platz 2 oder Platz 3. Aber es könnte sein, dass es keinen Titel gibt in dieser Saison. Und das reicht natürlich, dass ein Trainer nicht mehr reicht.
Ja, das ist der Status von dem Verein und ich meine, sie haben die letzten 10 Meisterschaften gewonnen, oder? Und dann glaubt man es natürlich irgendwann einmal, aber die Meisterschaft ist noch nicht fertig und die Champions League ist noch nicht fertig.
Aber ich muss schon sagen, jetzt haben sie mittlerweile einen Punkt, den Rückstand auf den ersten, dass die Meisterschaft eventuell schon ein bisschen knapp wird.
Also, ja, wir müssen eigentlich dem FC Bayern München etwas zahlen. Ich meine, das ist ja gleich Hollywood, wo jeden Tag auf der Bild online und überall stattfindet. Das ist ja eigentlich die grösste Show, die in Deutschland stattfindet. Aber interessant habe ich es eigentlich bei diesem Trainer gefunden. Er ist einem irgendwie nicht sympathisch. Er ist auch nicht empathisch. Irgendwie, wenn man ihn jetzt vergleicht mit dem Kloppo, das war ja eigentlich sein Gegenspieler gewesen, oder sein Vorgänger gewesen, auch bei Borussia und bei Mainz. Ist ganz eine andere Figur. Er kann die Leute irgendwie nicht abholen.
Oder Jürgen Klopp, der hat so ein Gespür für das Momentum.
Die Leichtigkeit des Seins, ja.
Ja, aber so ein bisschen, oder, merkt vor der Entlassung, jetzt kann ich wahrscheinlich nicht mehr, holen und tut demissionieren, also gibt sie Rücktritt bekannt. Er ist der, der agiert. Er ist im Driver-Seat, der Klopp. Und der Tuchel, hat man das Gefühl, ist so ein bisschen Spielball, oder? Von Spielern, von der ganzen Vereinsleitung. Also er wird so ein bisschen hin und her geschoben und kann sich nur immer wehren und macht es vielleicht manchmal auch nicht ganz glücklich.
Ja, es ist alle ganz schwierig. Ich meine, der Müller verdient, glaube ich, pro Jahr 20 Millionen. Oder muss ich das mal vorstellen, die Summe. Und dann bist du mit diesen Millionarios, die alle jünger sind als
Tuchel. Tuchel wird jetzt auch nicht wahnsinnig viel weniger verdient.
Ja, klar. Aber auch die Autorität durchzusetzen bei diesen Leuten, und die haben schon alles gewonnen, sind Weltmeister gewesen, ist natürlich auch wahnsinnig schwierig. Und dann gibt es natürlich einfach das Momentum, wo es nicht mehr läuft, oder? Ich meine, spannend ist doch jetzt zum Beispiel der FC Basel. Wenn man auf Schweizer Verhältnis geht, hat jahrelang auch alles gewonnen, hat alles dominiert. Und wenn irgendwie plötzlich ein bisschen aus dem Zacken rausgehst, so einem Verein ist ja schon etwas komisch.
Was ja irgendwie auch schön ist, dass im Sport gleich nicht alles ganz durchkalkulierbar ist. Oder?
Also jetzt gerade bei Bochum war es doch noch ein spannendes Spiel gewesen, dass irgendwie ein Club kommt aus dem Ruhrpott, wo alle auch zusammengekauft worden ist und dann ein Millionarius 3-2 gewinnt. Oder? Und da hat sich doch ganz Deutschland, mit Ausnahme vielleicht von Bayern München, hat sich doch irgendwie gefreut. Oder? Einfach mal, dass die eine die Schnorren bekommen. Und der arrogante Hoeneß im Hintergrund, man mag die Typen irgendwie auch nicht mehr sehen, aber es ist irgendwie einfach eine gewaltige Soap, die Leute interessiert. Wo gar nichts mit Fußball zu tun hat.
Es ist wohl auch jetzt auch die Phase wieder, bis der nächste Trainer gefunden wird. Das Kandidatenkarussell, das sich jetzt dreht und die Verhandlungen, die da geführt werden und die Gerüchte, die durch ein grossartiges Kino auch für Leute, die das Rasenschach an und für sich nicht wahnsinnig lässig finden.
Genau. Und ich meine, jeder gute Trainer wird sich natürlich 3-mal überlegen, ob er jetzt nach München geht. Ich meine, da bist du jeden Tag die Hälfte von deiner Zeit oder 3/4 von deiner Zeit als Trainer, bist du mit den Medien beschäftigt, mit der Bildzeitung, mit dem Fernsehen beschäftigt. Dann hast du eben, wie gesagt, vom Tegern C.D. Hoeneß.
Und es bleibt eben gleich immer etwas hängen.
Bleibt doch immer etwas hängen. Und du bist ja eigentlich, ich meine, Tuchel ist auch ein armer Mensch. Also, auf höchstem Niveau. Er war ja allein gewesen. Mit wem hätte er diskutieren wollen? Er ist ja nur umgeben eigentlich von Finden. Und er kann sich niemandem irgendwie richtig ausbrüllen. Wie am Schluss sind ja alle gegen ihn in dem Moment, wo es nicht mehr so läuft.
Danke vielmals für das Interesse an der Shortlist von heute. Wir hören uns wieder in einer Woche.
Shortlist mit dem Marc Jäcki und dem Matthias Ackeret. Zum Nachhören und Abonnieren als Podcast auf radioeis.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.